Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin unsichtbar. Also nicht richtig unsichtbar, aber so, als würde mich keiner richtig sehen. Mama sagt immer, ich bin so vernünftig. Und dass sie froh ist, dass wenigstens ich keinen Ärger mache. Ich glaube, das meint sie nett, aber irgendwie fühlt sich das gar nicht nett an. Heute war wieder so ein Tag. Mein Bruder hat wieder geschrien, ganz laut, sodass ich mein Herz bis in den Hals gespürt habe. Mama ist zu ihm gerannt. Papa hat nur die Augen zugemacht und ganz tief geatmet. Ich bin in mein Zimmer gegangen, damit ich niemanden störe. Ich habe leise die Tür zugemacht und gehofft, dass sie mich nicht brauchen. Weil wenn sie mich brauchen, ist alles schlimm. Aber wenn sie mich nicht brauchen, fühle ich mich irgendwie auch blöd. So, als wäre ich gar nicht da. Ich habe dann mit meiner Puppe geredet. Ich weiß, das ist kindisch, aber sie hört mir wenigstens zu. Ich habe ihr gesagt, dass ich Angst habe. Angst, dass Mama irgendwann auch so traurig wird wie mein Bruder. Und Angst, dass ich was falsch mache. Und manchmal auch, dass ich einfach nur schreien will, ganz laut. Aber ich tue es nicht, weil ich weiß, dass das niemand gebrauchen kann. Mama ruft mich meistens erst, wenn alles vorbei ist. Dann sagt sie, alles gut, Schatz, geh du schon mal ins Bett. Ich nicke dann, auch wenn es nicht gut ist. Ich sag fast nie, was ich denke, weil dann müsste Mama ja noch mehr Sorgen haben. Und sie hat schon so viele. In der Schule frage ich manchmal, ob die anderen Kinder auch so ein Zuhause haben. Ich glaub nicht. Die reden über Ferien oder über neue Klamotten. Ich weiß dann nie, was ich sagen soll. Ich habe immer das Gefühl, ich komme aus einer anderen Welt. Einer, wo man still sein muss, damit es nicht schlimmer wird. Ich liebe meinen Bruder. Echt. Aber manchmal bin ich auch wütend auf ihn. Dann fühle ich mich sofort schuldig, weil Mama sagt, er kann da nichts für. Und ich weiß das ja auch. Aber ich kann nichts dafür, dass es trotzdem wehtut. Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre krank, nur ein bisschen, damit Mama sich auch so um mich kümmert. Aber dann habe ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich das überhaupt gedacht habe. Ich glaube, sowas darf man nicht denken. Oder doch? Ich wünsche mir einfach, dass mich jemand mal fragt, wie es mir geht. Nicht, weil was Schlimmes passiert ist, einfach so. Damit ich nicht immer stark sein muss. Damit jemand merkt, dass ich auch hier bin. Nicht nur er, ich auch.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mit einem anderen Opener dieses Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, weil wir dieses Mal nicht erstmal quatschen, sondern direkt reingehen mit einem sehr emotionalen Brief, einem echten Brief von einem echten Kind. Das war nicht ausgedacht, sondern das war etwas, Sarah, was du in deinen Akten gefunden hast und wolltest, dass dieser Brief diese Folge eröffnet. Warum wolltest du das?
Ja, wie ging es dir damit, diesen Brief zu lesen? Weil ich finde, dass dieser Brief ganz deutlich macht, dass wir schon mitten im Thema sind, worum es in den nächsten Folgen bei uns gehen wird. Und das ist ein Schattenkind, was diesen Brief geschrieben hat, vor einigen Jahren bereits. Das ist ein damals 12-jähriges Mädchen gewesen, gerade 12 Jahre alt geworden, mit einem Jungen, der ADHS, Essstörung und auch Verdacht auf Autismus hatte, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht geklärt. Das Jugendamt hat mich reingeschickt, um eigentlich den Eltern zu helfen, mit dem Bruder, mit dem großen Bruder umzugehen. Und waren überfordert, waren Selbstmelder und haben dann Hilfe bekommen durch mich. Und dann wurde mir aber auch relativ schnell klar, dass das Mädel eigentlich ein klassisches Schattenkind ist. Und habe dann auch beim Jugendamt Gott sei Dank durchgekriegt, mehr Stunden zu bekommen, um auch mit ihr zu arbeiten. Und ein Teil davon war dieser Brief, das einfach mal alles für sich aufzuschreiben. Und das war der erste Brief von vielen, weil sie gemerkt hat, dass es ihr gut tut. Dann hat sie angefangen, Tagebuch zu führen. Ja, das Tagebuch hat sie und den ersten Brief durfte ich behalten. Und jetzt nochmal die Frage nach dem Opener, Mimi. Wie hast du dich gefühlt nach diesem Brief?
Also ich finde es unfassbar, dass ein 12-jähriges Kind das schon so artikulieren kann. Das fand ich sehr beeindruckend, wie dieses Kind darüber schreibt. Auch dieser innere Struggle, den sie ja beschreibt, ne? Also ich fühle mich, ich will das eigentlich und dann will ich schuldig und ich liebe meinen Bruder, aber ich bin auch wütend auf ihn. Und ich finde, das bringt es so sehr auf den Punkt, dass einen das wirklich mitnimmt. Und auch, man kriegt ja auch so einen kleinen Einblick in dieses Familienleben, ne? Also Mama ist hingerannt, Papa hat nur die Augen zugemacht, ich gehe auf mein Zimmer und ich hoffe, dass ich niemanden störe. Ich finde, das ist so, alleine ja. diese zwei Sätze sind schon so, die komplette Dynamik ist damit erklärt.
Das ist schon Gänsehaut, oder?
Und dann, wenn es vorbei ist, dieser Satz, alles gut, Schatz, geh du schon mal ins Bett. Und ich kann mir richtig vorstellen, in welcher Tonlage diese Mutter das gesagt hat. In so einer, ach, alles gut, du, ne? So nach dem Motto, ist doch alles gar nicht so schlimm. Mhm. Und das ist ja auch der Kern dessen, ja. was wir hier im Podcast so häufig besprechen. Die Kinder bekommen alles mit. Und die Eltern denken dann, ah ja, die ist in ihr Zimmer gegangen und ne, die hat das gar nicht mitbekommen. Und danach war sie ja dann auch ruhig und hat nichts gesagt. Und ah ja, ne, dass das so unter den Tisch fällt. Ne? Und hier kriegt man einen Einblick in diese Gefühlswelt von diesem Mädchen, dass sie eben alles ganz genau mitbekommen hat. Und nicht nur, dass sie es mitbekommen hat, sondern dass es sie richtig beschäftigt. Also das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, ich sehe in diesem Brief ganz viele verschiedene Punkte, die wir auch in den nächsten Wochen besprechen und abarbeiten werden. Vielleicht können wir immer wieder mal schauen, ob wir auch Bezug darauf nehmen können, was in diesem Brief geschrieben wird. Das Mädel hat aber tatsächlich, Gott sei Dank, wenn ich dem schon mal vorgreifen kann, wirklich eine gute Entwicklung machen können mit therapeutischer Unterstützung und die Sichtbarkeit, die sie bekommen hat bei den Eltern, kriegt sie gerade ihr Leben wirklich ganz, ganz, ganz toll auf die Reihe und studiert gerade. Also das ist mein letzter Stand. Ab und zu kriege ich ja immer noch was mit, da freue ich mich immer sehr, weil eigentlich werde ich ja immer nur kontaktiert, wenn es eine Katastrophe ist, auch von Familien, ehemaligen Familien, die melden sich dann bei mir, weil es dann nochmal doch einen Rückfall gibt oder es schlimm ist. Aber ganz selten kriege ich dann auch nochmal was Schönes zu hören. Ja.
Also ich glaube, mit diesem Brief bekommt man schon einen sehr guten Einblick damit, was Schattenkinder sind, was dieser Begriff bedeutet. Aber vielleicht sollten wir ihn doch noch mal ganz kurz definieren. Also was sind das für Kinder? Von wem spricht man da?
Also es geht um Kinder, deren Geschwister psychisch krank oder verhaltensauffällig sind, aber natürlich auch, die eine körperliche oder geistige Einschränkung haben. In diesem Podcast werden wir uns eher darauf fokussieren, dass das Geschwister von psychisch kranken oder verhaltensauffälligen Kindern sind, weil ich in meinem Beruf sehr selten dazu gerufen werde, wenn es um Kinder von körperlich oder geistig eingeschränkten Geschwistern geht. Aber manchmal ist das auch so, dass die Geschwisterkinder von den körperlich und geistig eingeschränkten Geschwistern quasi auch auffällig werden und dann bin ich dann quasi auch in der Familie drin. Aber das ist dann nochmal eine etwas andere Dynamik. Der Klassiker ist eigentlich, ich komme in eine Familie rein, es gibt ein verhaltensauffälliges Kind oder ein Kind, was bereits eine Diagnose hat und deswegen bin ich da drin. Und dann gucke ich mir ja immer mit meinem Snooper-Nosy diese Familie an und dann wird relativ schnell klar, habe ich sie mit Schattenkindern zu tun oder nicht.
Das bedeutet, dass nicht jedes Kind, was mit einem psychisch kranken Familienmitglied aufwächst, automatisch auch ein Schattenkind wird.
Genau. Und wie ein Kind quasi ein Schattenkind wird oder wie man Schattenkinder auch wieder aus dieser Situation rausbringen kann, darüber wird halt die nächsten Folgen gehen. Wenn wir alles haarklein besprechen, wie immer. In jetzt dieser ersten Folge geht es vor allen Dingen mir darum, zu verstehen, was Schattenkinder erleben und wie ihre psychische Struktur entsteht. So. Und welche Mechanismen auch dazu führen, dass sie vielleicht unsichtbar werden. Weil es sind keine Eltern, die da stehen und sagen, unser Kind ist uns scheißegal. Das definitiv nicht, sondern es ist ein schleichender, langer Prozess. Und die Kinder selbst sind ein großer Teil dessen, wie sich das auch entwickelt. Aber ich habe hier mal wieder eine Zahl, Mimi. Also circa jedes fünfte Kind lebt mit einem psychisch erkrankten Familienmitglied zusammen. Das heißt nicht, dass jedes Kind ein Schattenkind ist, aber ich finde, das ist schon mal eine große Zahl. Und Schattenkinder sind nicht krank, aber sie tragen sekundäre Belastungen mit sich. Also emotionale Vernachlässigung oder Überforderung, oder Rollenkonfusion. Also das sind so, die sind nicht selber krank und sie können aber eventuell, wenn man da nicht drauf achtet und wenn das Schattendasein groß und lange ist, auch zu psychisch kranken Menschen werden. Das ist eben die Gefahr. Und leider ist es natürlich so, ne, wie auch in meinem Beruf, es gibt sehr viele gesellschaftliche Blindstellen. Schulen, Jugendämter, FamilienhelferInnen erkennen halt oft nur das auffällige Kind. Im Fachjargon sagen wir dann manchmal, das ist das auffällig unauffällige Kind. Also, weißt du, Kinder, die einfach zu perfekt sind, um wahr zu sein. Die einfach schon fast keine Kinder mehr sind. Mm. Da gucke ich ja immer besonders hin.
Da kann irgendetwas nicht stimmen.
Ja, also wir sind immer noch Kinder, ne? Also die gehen uns alle mal hart auf den Keks, genau, so. Und wir rollen die Augen und denken, mein Gott, tausendmal gesagt. Aber letztendlich müssen wir sagen, es sind immer noch Kinder, die lernen müssen und Fehler machen dürfen.
Wenn wir jetzt davon sprechen, dass in einer Familie ein Kind eine psychische Erkrankung hat, dann kommt das ja nicht mit einem Schlag, sondern das kommt ja peu à peu und das Familiensystem fängt an, sich zu verändern. Was passiert denn da und wie wirkt sich das dann auf die Geschwisterkinder aus, die eben nicht erkrankt sind?
Also, wenn ein System, ein Familiensystem in der Krise ist, dann reagiert es meistens mit einer Umverteilung von Aufmerksamkeit. Ist ja logisch. Ne? Also, wenn ich in der Krise bin, dann habe ich ja auch einen anderen Fokus auf Sachen und habe auf andere Sachen, die ich vorher im Fokus hatte, keinen Fokus mehr. Und das ist auch mit Energie so und dann verändern sich auch unsere Rollen. Also die typischen Reaktionsmuster sind zum Beispiel eine Kompensation, also ein Kind trägt Stabilität, während das andere destabilisiert. Oder Symbiose. Eltern und erkranktes Kind bilden eine enge Einheit und Geschwister bleiben außen vor. Ja klar, weil die zu Therapien begleiten, ne, mit denen Arzttermine haben, egal ob psychisch erkrankt oder körperlich erkrankt, die brauchen ja viel mehr Aufmerksamkeit. Die fordern viel mehr Energie und auch viel mehr Verständnis ein. Und was auch passieren kann, ist dann, dass Schattenkinder die Funktion übernehmen, um eine Familie zusammenzuhalten.
Wie sieht das dann aus?
Also es kann sein, dass die dann so Hilfsarbeiten machen. Ich hatte mal eine Familie, da hat das Mädchen schon quasi mitgedacht, also schon ein bisschen in der Elternrolle mitgedacht, hat geguckt, dass der Bruder die Tablette nimmt, hat geguckt, dass die Mama morgens einen Kaffee hat. Also so unsichtbare Kleinigkeiten an Arbeiten, hat die Katzen schon gefüttert gehabt. So, ne? Hat emotionale Stütze für ihre Eltern gegeben. So kann das dann aussehen. Ich glaube, wir müssen einfach uns mal so Grundmechanismen angucken. Also, wenn in einer Familie ein Kind psychisch erkrankt, sage ich jetzt mal, oder generell heftig erkrankt oder stark auffällig wird, dann kippt ja komplett das Gleichgewicht. Also jeder, der seine Rolle hatte, der hat die dann nicht mehr. Eltern leben dann nicht mehr in einem so pädagogischen Modus, sondern sind ja eher im permanenten Krisenmodus, weil auf einmal eine wahnsinnige Belastung und eine Sorge und diese Dauer, was passiert jetzt, Erregung, ne, einfach dann vorherrschend ist. Und die Familie funktioniert dann nicht mehr in dem Prinzip von Gleichgewicht, sondern nach dem Überlebensprinzip. Also häufig ist das so bei Familien, ich sag jetzt mal so Otto Normal, ne, da titscht immer ein Kind. Das ist bei meinen auch so. Wenn die eine titscht, ist die andere ruhig. Titscht die andere, ist die eine ruhig. Die titschen seltenst gemeinsam. Also das ist so dieses im Gleichgewicht. Mal hat der mehr Aufmerksamkeit, mal der, mal ist der im Fokus und kriegt Ärger, mal der. Ne, so, das ist so mal mehr, mal weniger völlig normal. Aber es ist natürlich im Ungleichgewicht, wenn das nur bei einer Person so ist. Und in der Systemik nennt man das Homöostase, also das Streben nach Stabilität. Und das ist ein Ding, da gucke ich ganz häufig nach, weil das eine super unbewusste Sache ist, die wir eigentlich fast alle tun. Weil wenn ein Teil des Systems ausfällt oder instabil wird, kompensieren das andere Teile automatisch. Das ist irgendwas in uns, keine Ahnung warum, aber dann versuchen wir das zu kompensieren. Und da beginnt die Dynamik der Schattenkinder. Genau in dem Moment. Denn sie sind die, die das System stabilisieren. So. Und sie spüren super intuitiv, wo Lücken entstehen und füllen sie, ohne dass jemand sie darum bittet. Und das ist eben der Punkt, wo ich mit einigen Eltern auch spreche, die sagen, wir haben nie unseren Sohn, unsere Tochter darum gebeten, dass die selbst einkauft, dass die, ja, braucht ihr nicht, dass die irgendwie den Haushalt schmeißt, dass die auf einmal selbstständig wird in der Schule und alles selber macht. Nee, braucht ihr nicht. Ihr braucht die nicht darum bitten. Viele Schattenkinder machen das von sich aus. Nicht alle. Also Schattenkinder können auch anders reagieren. Da kommen wir später zu. Aber ich kenne einige, die das dann intuitiv machen, ohne dass die Eltern die drum bitten. Und das ist so fatal, weil die Eltern dann denken, die machen das so von sich aus, aber denken halt eher in dem Erwachsenen-Denken, ach mein Gott, ist die toll. Guck mal, wie hilfsbereit sie jetzt ist. Guck mal, wie toll er jetzt ist. Der versteht, dass wir das jetzt gerade nicht können. Es ist nicht seine scheiß Aufgabe, das zu verstehen. Also es geht mal. Also wenn ich, wenn meine Große krank ist, ne, und ich die mit 40 Fieber und ich jetzt gerade ihr mehr Aufmerksamkeit zuteilkommen lasse, ne, da sind wir wieder beim Klassiker. Bitte Leute, das ist nicht bei Ausnahmen. Die bestätigen nur die Regel. Und meine kleine Tochter das sieht und ich gerade ihr keine Aufmerksamkeit schenken kann und sie mir dann hilft, einen Tee für ihre Schwester zu machen oder so, oder was für mich macht, wenn ich krank bin, dann sind wir da nicht im Schattenkindermodus.
Warum agieren Eltern dann so, wie sie agieren? Also du hast ja gerade gesagt, die machen das ja nicht extra, aber trotzdem übersehen sie ja was ganz Wichtiges. Also wie kommt das zustande, so eine Dynamik?
Ja, weil die einfach eine doppelte Last tragen. Also die sind in einer emotionalen, super krassen Daueranspannung. Also die sind ja nur vom Überlebensmechanismus von Tag zu Tag. Wie geht es heute? Was steht heute an? Wie überlebe ich die Zeit bis zur Schule? Also das ist ja nicht, dass die irgendwie Großkapazitäten für andere Sachen haben, oftmals. Dann haben die einen wahnsinnigen organisatorischen Druck, Therapien, Arzttermine, Kriseninterventionen, Gespräche. Dann kommt die alte Kutscher noch dazu und will irgendwelche Gespräche und Sachen ausprobieren und Hausaufgaben gibt's da auch noch auf. Also ne, das sind einfach wahnsinnig viele Sachen, die aufeinander kommen und viele Schuldgefühle. Was haben wir falsch gemacht? Habe ich etwas falsch gemacht? Wieso bin ich so ein schlechtes Elternteil? Wieso ist eins unserer Kinder so? Also das sind auch Sachen und Fragen, die ich ganz häufig mit Eltern bespreche. Vor allen Dingen, wenn Kinder so geboren sind, wenn ADHS angeboren wurde. Und alle fragen sich ja, woran hattet ihr Lesen? Oder wenn eine Essstörung oder eine Angststörung sich entwickelt. Bei Autismus, das ist angeboren so. Ne? Da fragen sich die meisten Leute eben nicht, woran hat er die liegen? Das ist klar.
Ja.
Aber wenn das sich so entwickelt aus Dynamiken und im Laufe der Zeit, das ist ja logisch. Das ist ja auch gut. Ich finde das immer toll, wenn Eltern sich das fragen, weil das bedeutet, dass wir eine Möglichkeit haben zur Weiterentwicklung, wenn die da hingucken und versuchen, das zu reflektieren. Und es geht ja nicht um falsch, sondern nicht absichtliche Dynamiken, die entstehen, warum Kinder dann eventuell erkranken können. Und dann ist noch der Faktor der sozialen Isolation. Also Freunde, Schule und Familie verstehen es nicht. Das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass Familien, die psychisch kranke Kinder haben, sich eher so ein bisschen zurückziehen und isolieren, weil das ADHS-Kind jede Party sprengt, die Freunde das super anstrengend finden und überhaupt gar kein Verständnis für Erziehungsmethoden haben, die Essgestörte immer nur auffällt und man sich nicht den Fragen stellen möchte, es mit einem angstgestörten Kind super schwierig ist, überhaupt irgendwo hinzugehen. Also das kommt ja auch noch dahin zu und das sehen ja die Schattenkinder alles. Die sehen ja, was bei den Eltern los ist. Die können es je nach Alter überhaupt nicht greifen, aber die sehen einfach diesen Rucksack, den die da tragen. Und diese Überforderung führt halt nicht selten zu einem engen Aufmerksamkeitsfokus. Also die Energie geht dahin, wo das Feuer brennt. Das kranke Kind oder das auffällige Kind. Und das gesunde Geschwisterkind spürt diese Dynamik, die unausgesprochen ist. Und es zieht daraus eben unbewusste Schlussfolgerungen, nämlich, damit Mama und Papa überleben, darf ich kein Problem sein.
Weil die nicht noch eine zusätzliche Belastung sein wollen. Weil sie sehen, dass es eh schon eine Überbelastung gibt. Und das ist ja kein, also wenn du das jetzt so sagst, ne, damit Mama und Papa überleben, darf ich kein Problem sein. Das ist ja etwas, was auch unbewusst passiert. Also es ist ja auch genau dieses Intuitive.
Total.
Dieses Intuitive, was du auch eben schon angesprochen hast. Ne? Also das ist ja kein bewusster Gedanke, der sich ausformuliert dann im Kopf des Kindes bildet. Ne? Und die sagen, ich mache das jetzt, weil so und so und so. Ne? Die verstehen ja selber nicht, warum sie Sachen machen, wie sie machen. Ne? Erst viel später kommt bei vielen dann die Erkenntnis, ach ja klar, deswegen habe ich das so gemacht, ist ja klar. Ne? Oder halt dann bei diesem 12-jährigen Kind, von dem wir eingangs den Brief gehört haben, wenn es einmal ausformuliert ist und einmal runtergeschrieben wird, ne? Und dann einmal alles ausformuliert wird, ausgesprochen wird, was da wirklich im Kopf abgeht. Ne? Also das ist einfach diese Dynamik, die so traurig ist, weil es am Ende darum geht, das Kind, was sich einfach nie gemeldet hat, nichts gesagt hat, immer still und angepasst war, ist das, was am Ende am meisten übersehen wird.
Und das ist der Startpunkt des Schattendaseins.
Hm.
Weil du nicht ins Licht gehen kannst, weil du nicht gesehen werden darfst, weil jeder Mensch hat positive und negative Gefühle, die sie und er zeigen dürfen müssen, fühlen dürfen müssen. Also, wenn du nie gelernt hast, negative Gefühle auszuhalten, die zu fühlen und damit umzugehen, ja, na klar gibt das irgendwann langfristige Problematiken. Guck dir die Generation unserer Eltern an. Die sind von teilweise hochtraumatisierten Eltern groß geworden und da war kein Platz für eigene Bedürfnisse. Häufig nicht, ne?
Was für Rollen nehmen Schattenkinder denn dann ein in dem Familiensystem?
Also da ist so der Oberbegriff Anpassung als Beziehungserhalt, was natürlich auch alles nicht bewusst ist. Kinder in solchen Familiensystemen übernehmen Rollen, um Bindung zu sichern. Das ist ja schon, da sind wir ja wieder bei meinem Lieblingsthema, schon schwierig. Also das heißt, ich werde nicht geliebt, weil ich da bin, sondern ich denke, ich werde geliebt, weil ich eine Rolle zu erfüllen habe. Und das ist nicht, weil sie das bewusst entscheiden, sondern weil sie intuitiv verstehen, nur wenn nützlich ist, bleibt sicher gebunden. Das ist ein Mechanismus. Ich versuche das manchmal auch den Eltern zu erklären, weil die total verzweifelt sind und sagen, aber das haben wir nie gesagt. Ja, und jedes Kind macht da so sein eigenes Ding draus. Mhm. Deswegen bin ich ja auch immer für kindgerechte, transparente Kommunikation. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass wenn Kinder Sachen nicht erklärt bekommen, dass die sich dann ihre eigenen Konstrukte machen, die teilweise völlig gaga und weird sind. Aber in deren Kopf versuchen die halt, die Informationslücken zu schließen. Und wenn dann zwei Situationen kommen, wie Mama ist super sauer und gestresst, wenn es mit meinem Geschwisterchen umgeht, dann gebe ich ihr einen Tee und sie lächelt mich an und sagt, boah, was wäre, wenn ich dich nicht hätte? Dann macht das was mit mir, wenn ich das ständig mitbekomme. Weil wenn ich alleine irgendwie bin und Stress in der Schule habe, dann traue ich mich nicht, zu meiner Mama zu gehen, weil ne, ich sehe ja, danke, dass du so und so bist, das finde ich toll, das kann ich aushalten. Das braucht ein Elternteil nicht zu sagen. Also es gibt jetzt 1000 verschiedene Rollen und die Rollen können sich auch im Laufe des Kindseins verändern. Das habe ich auch schon erlebt. Aber ich habe jetzt hier ein paar rausgesucht, die so klassisch sind. Zum Beispiel das brave und angepasste Kind, also der auffällig unauffällige Charakter. Ruhig, pflichtbewusst, unauffällig, versucht Belastungen zu vermeiden und Harmonie zu wahren und verzichtet freiwillig auf Aufmerksamkeit. Glaubenssatz können sein, ich bin dann gut, wenn ich nicht störe, sowas in der Art. Und die Folge können emotionale Selbstverleugnung, Gefühle werden unterdrückt und andere zu schonen sein. Das ist so das, wovon ich eben gesprochen habe, ne? Eventuelle Spätfolgen. Na, was denkst du, Mimi?
Ja, wirklich. Alle anderen Folgen bitte einmal anklicken, die wir hier im Podcast jemals rausgebracht
genau.
haben.
Das ist ja immer so, sagt niemals in der Psychologie, alles kann, nichts muss. Aber ja, zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Selbstwert, mit der Abgrenzung. Also Abgrenzung ist ja so ein ganz großes Ding. Bedürfnisbeschreibung, ich könnte ewig so weitermachen. Viele fühlen ihr eigenes Bedürfnis gar nicht und gehen immer über ihre Grenzen, brennen sich dann tierisch aus. Ja, ja, das ist so das brave und angepasste Kind. Ne? und schafft auch später nicht auszuhalten. In einer Beziehung kenne ich auch einige Elternteile, die das waren, die jetzt mittlerweile selber Eltern sind. Und wenn es dann darum geht, Konflikte zu haben, können die diesen Konflikt überhaupt nicht aushalten, weil die dann denken, der andere Part geht aus Beziehung raus. Also die sind dann so Ja-Sager oder versuchen ständig irgendwie Harmonie zu hinzukriegen, machen alles für die Harmonie und sind immer einer Meinung mit anderen Menschen und wissen eigentlich, also können ihre eigene Haltung, ihre eigene Meinung gar nicht ihrem Partner, ihrer Partnerin gegenüber äußern, aus Angst. Wenn wir uns jetzt richtig fetzen, dann kann es sein, dass die aus Beziehung gehen. Was mache ich denn dann? Ich kann doch nicht ausgehalten werden, wenn ich mal rebellisch bin oder rebellisch eine Grenze setze. Dann haben wir einmal den kleinen Erwachsenen, also fühlt sich früh verantwortlich, übernimmt Aufgaben, tröstet seine Eltern oder ihre Eltern, entwickelt übermäßige Reife und übermäßiges Pflichtgefühl, wird oft als so stark gelobt, was die Rolle nochmal mehr zementiert und Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, ich darf nicht Kind sein, sonst bricht alles zusammen. Da habe ich ein aktuelles, wundervolles Fallbeispiel von einem Jungen, der einen Bruder hat, der schwerst depressiv ist und eine Mutter, die im Burnout ist und der Vater ist häufig beruflich weg und er ist ein guter Schüler, keine Beschwerden und mit mir in Gesprächen sagt er, endlich kann er das sagen, ich kann nicht traurig sein, das würde ja meine Mama noch mehr kaputt machen. Und mir darf das alles nicht zu viel werden, sonst würden die sich ja auch Sorgen um mich machen. Und das ist echt so, diese Schuldbildung ist wirklich sehr schwierig. Und das ist so eine beginnende Selbstentfremdung, die da auch teilweise stattfindet. Weil jetzt hat er ja auch noch ein schlechtes Gewissen dabei, wenn er was fühlt. Also er fühlt sich super schuldig, dass er etwas fühlt, weil es nicht das Gefühl ist, womit er das Gefühl hat, Akzeptanz zu Hause zu kriegen. Und das ist gerade so dieses, ne, also dieses Kind jetzt gerade zu sehen, das wird einiges verhindern an späteren Erkrankungen, weil ich viel mit ihm darüber spreche, ne, wie die Gefühlsebene ist, auch bezüglich seines Bruders, da reden wir dann in der nächsten Folge nochmal darüber, was das so für Dynamiken sind. Und mit der Mutter versuche ich gerade zu erarbeiten, dass sie trotz ihres Burnouts ihrem Sohn das Gefühl gibt, dass auch sie ihn aushalten kann. Weil das ist natürlich heftig. Also du bist selber krank, dann hast du schon ein psychisch krankes Kind und dann fängt quasi das zweite Kind auch noch an. Ich habe manchmal Familien von 3 Kindern, die klappen alle irgendwann um, wie die fliegen. Ganz normale Familien. Ein Familienhaus, von mir aus Villa, von mir aus weiß ich nicht, BürgergeldempfängerInnen. Alles in Ordnung bis zum gewissen Punkt und dann, wenn das erste Kind anfängt, dann klappen die alle um, wie die fliegen. Die Funktion von diesem Jungen ist die Stabilisierung der Familie und das Beruhigen der Eltern. So. Und eventuelle Spätfolgen, hört euch auch da gerne von A bis Z noch alles an. Aber es sind jetzt erstmal die Überverantwortung, eine auch Burnout-Gefährdung, eine Helferkarriere, was das bedeutet, da komme ich auch später nochmal zu. Und eventueller Perfektionismus, weil nur wenn ich perfekt bin, kann ich gesehen werden. Und ich kenne Exemplare dieser Spezies von Perfektionismus, die kriegen richtig Panik, wenn es nicht perfekt ist. Richtig Stresspanik. Und ich bin schon ein Perfektionist, aber weil es bei mir eher so um Kontrolle geht, aber nicht dieses Level. Das habe ich Gott sei Dank nicht erreichen müssen. Dann gibt es noch das unsichtbare Kind, zieht sich emotional zurück, vermeidet Konflikte. Das ist echt krass. Also da kenne ich ein paar Exemplare, die sind sehr jung, so wahnsinnig unsichtbar, unauffällig, leise, unbemerkt, scheinbar super pflegeleicht, aber tatsächlich innerlich super einsam. Weil das ist einer der schlimmsten Glaubenssätze, ist, ich bin egal.
Oh nein, ja. Och.
Und da habe ich teilweise Kinder von 4, 5 Jahren, da denke ich manchmal, das ist, also, und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil du kannst ja nicht auf einmal ein Problem erstellen, was augenscheinlich noch keins ist. Das ist so diese Kategorie, es gibt keine Probleme mit diesem Kind. Da sind zwei Geschwister, die völlig abdrehen und dieses 3-4-jährige Kind sitzt mit mir und der Mutter am Spielplatz 2 Stunden in der Beratungssituation und äußert kein Bedürfnis. Er spielt einfach für sich komplett alleine. Also so richtig gruselig weird, aber ich kann ja nicht sagen, oh mein Gott, das ist ein Problem, das Kind spielt total ruhig.
Ja, ja, genau, weil aus der Sicht der Eltern ist es ja, ach nö, der braucht nix.
Der genau, macht sein der meldet sich, wenn Ding. Er was braucht. Genau, ja. Genau.
Oh Gott, aber ich finde, ich bin egal, ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Satz. Wenn du als Kind so aufwächst und denkst so, ob ich hier bin oder nicht, ist eigentlich, spielt keine Rolle. Oh, nee.
Das ist Gott sei Dank bei den meisten Schattenkindern nicht der Glaubenssatz. Sie wissen schon, dass ihre Eltern sie lieben, aber die fühlen sich halt nur nicht gesehen. Aber ja, auch das gibt es. Und die Funktion ist auch da Entlastung des Systems, aber halt eben durch Abwesenheit. Also, und ich habe auch schon so Situationen gemerkt, wo Eltern irgendwie vergessen haben, dass das Kind dann noch, weil das die anderen Kinder dann irgendwie voll abdrehen und dann ist das Kind noch im Hochstuhl eine halbe Stunde und macht sich einfach nicht bemerkbar. Und irgendwann sind die Eltern, rufen mich dann am nächsten Tag heulend an und sagen, ich bin das schlimmste Elternteil auf der Welt, aber das Kind halt gar nicht sich halt geregt, hat dann einfach so vor sich hingeprottelt. Und nicht jedes Kind, bitte Leute, das so ist. Ist gleich ein Schattenkind, ne? Also kriegt nicht direkt die Krise. Aber wenn das immer so unauffällig ist, dann ist es schon.
Ja, vor allem, weil man ist ja aus der Elternperspektive dann immer so wirkt wie, ja, ne, der meldet sich ja nicht. Ne, du hast eben auch gesagt, ja, der meldet sich schon. Ne? Und das ist ja auch irgendwie das, womit man so aufwächst. Ja, wenn Kinder was wollen, dann schreien die schon, die melden sich schon. Ne? Die sagen dann schon, dass die hier irgendwie was haben wollen. Und wenn das Kind dann halt irgendwie sich gar nicht meldet, dann meint man ja auch erstmal, ja, dann ist ja auch, scheint ja erstmal alles gut zu sein. So. Und das Kind merkt es ja in dem Moment nicht mal selbst. Das ist ja auch noch das Ding. Das Kind sitzt ja nicht im Hochstuhl und denkt sich, eigentlich hätte ich jetzt schon gerne jemanden, der kommt. Aber es kommt ja keiner, deswegen bin ich jetzt besser mal leise. So, sondern es ist ja einfach eine Reaktion und ein Muster, was sich entwickelt durch diese Situation, ne?
Und dass Eltern, die mehrere Kinder haben, nicht sofort auf jedes Bedürfnis irgendwie reagieren können, ist ja auch normal. Deswegen, die lachen sich ja am meisten über diese bedürfnisorientierte Erziehung kaputt. Zumindest häufig erlebe ich das so. Weil die sagen, ja, ich habe 4 Kinder, da brüllt das eine, da brüllt das andere, da wollen die alle was anderes. Die müssen dann warten. Ich kann deren Bedürfnisse nicht sofort befriedigen oder ich kann auch nicht überhaupt ihr Bedürfnis befriedigen, weil die Bedürfnisse gerade überhaupt nicht zu dem passen, was eigentlich ansteht. Das ist häufig für die ein Luxusproblem. Dann haben wir noch die letzte Rolle, die ich heute noch vorstellen will. Der Rebell, die Rebellin oder der Störenfried, die Störenfriedin. Aus meiner Sicht wirklich einer der schlausten Rollen, die man sich natürlich nicht aussuchen kann. Also man kann dir sich jetzt nicht aussuchen, ich will jetzt hier der Störenfried sein oder so. Aber da hatte ich einen Fall von einem leiblichen Kind, einem leiblichen Mädchen von einer Pflegefamilie. Die hatten ein Kind, das Kind hatte FASD aufgenommen und das leibliche Kind, die wussten aber nicht, dass es FASD hat, als sie es aufgenommen haben. Das hat sich dann im Laufe der Zeit herauskristallisiert und der Pflegekinderdienst hat mich reingeschickt. Das leibliche Mädel war dann Schulwechsel, Anfang 5. Klasse oder 6. Klasse oder so. Und da fing es an, dass sie anfing, wirklich richtig krass rebellisch zu werden. Das war mit dem Schulwechsel fing das an. Die war vorher auch schon so, dass die immer sehr klar gesagt hat, was sie wollte und was sie nicht wollte und so. Und dann hat sie angefangen, auf einmal auch zu symptomatisieren. Also sie hat provokantes Verhalten gezeigt, Aggression, teilweise Schulverweigerung. Und bei allen war das so, what, woher, warum, wieso, weshalb? Und das unbewusste Ziel war, Aufmerksamkeit und Balance zu erzwingen. Also ihr Glaubenssatz war, ich werde nur gesehen, wenn ich Ärger mache. Und das finde ich super schlau, weil alle anderen Kinder oder alle anderen Rollen vielmehr das ja für sich gar nicht einfordern.
Die ziehen sich zurück.
Und diese Rolle sich aber sichtbar machen will und darum kämpft, sichtbar zu sein, ja auch nicht bewusst, ne? Aber die Rolle hat schon verstanden, wenn ich Ärger mache, werde ich gesehen. Wenn das andere Kind Ärger macht, bündelt das Energie. Okay, dann versuche ich das auch. Und diese Funktion ist halt häufig, bringt unausgesprochene Konflikte nach außen und das hat sie sehr schlau gemacht. Weil meine Aufmerksamkeit dann auf sie gerichtet war.
Also der aktive Störenfried, damit nicht nur das richtige, in Anführungszeichen, richtige Sorgenkind ein Sorgenkind ist, so wie ja auch in dem Brief eingangs gesagt wurde, ich will, dass mich auch mal jemand fragt, wie es mir geht. So. Und dann shiftet sich ja quasi diese Aufmerksamkeit, wo du gesagt hast, ne, es gibt dann irgendwann so eine Balance der Aufmerksamkeit und so eine Umverteilung wird dann wieder neu umverteilt, weil es gibt ja dann jetzt ein neues Sorgenkind.
Und folgen können natürlich dieses Label zweites Problemkind sein, aber häufig ist das auch eine Chance, weil es aus meiner Sicht der ehrlichste Ausdruck des Familienschmerzes ist. Und das eine richtige Chance sein kann, dahin zu gucken und das zu verändern. Und da die quasi anders für sich einstehen und sichtbar machen, ey Leute, auch ich bin hier, auch ich habe ein Problem, finde ich das wirklich einer der schlauesten Formen von Schattenkindern. Die werden aber auch häufig gar nicht als Schattenkind, sondern halt als weiteres Problemkind identifiziert.
Aber kriegen dann diese Schattenkinder dann am ehesten noch Hilfe, weil es dann gesehen wird, dass mit dem Kind offensichtlich etwas, ja, nicht stimmt, klingt blöd, aber dass da was los ist. Weil du hast ja auch gesagt, es sind häufig diese auffällig unauffälligen Kinder. Aber dann ist es ja dann auch wieder ein auffälliges Kind. Ne? Also eigentlich würde man ja meinen, ja, dann guckt man wieder hin, dann kommt wieder Hilfe oder dann wird sich dann halt mehr drum gekümmert sozusagen.
Genau, genau. Das war dann so, dass ich dann von dem Pflegekinderdienst, war es ja klar, dass meine Aufgabe war, auf das Pflegekind zu gucken. Da waren die Eltern aber relativ, die brauchten einfach nur Hilfe, Psychoedukation und so weiter und so weiter. Ne? Dann wurde das leibliche Kind auffällig und dann ist die Zuständigkeit des Jugendamtes gewechselt. Also es wurde dann empfohlen, quasi eine EB für dieses Mädchen zu installieren. Und da ich in der Familie schon war und die Eltern nicht wieder von Adam und Eva anfangen wollten, wurde ich gefragt, ob ich die andere Rolle mir quasi vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ja, ich muss mal gucken. Ich war ja sehr eng mit den Eltern. Jetzt als EB mit der Tochter war das einfach eine andere Rolle. Ich habe gesagt, ich werde das ausprobieren, aber sollte das nicht funktionieren, müssen wir da was gucken. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Also musste den Eltern schon ein paar Mal sagen, dass nicht mehr meine Rolle ist.
Ja, ja.
Ich sage jetzt mal ganz blöd und platt, auf deren Seite zu sein und deren Bedürfnisse im Blick zu haben, sondern natürlich Elterngespräche zu führen, aber sie im Fokus zu sehen, das Mädchen. Und das hat gut geklappt. Und deswegen war ich insgesamt halt auch so lange in dieser Familie, weil ich dann einfach eine andere Rolle hatte und deswegen eine andere Hilfe angefangen hat.
Ja, ich finde das interessant irgendwie, vor allem, weil diese Kinder sich ja nicht diese Rollen aussuchen, sondern weil sie ja irgendwie dann in diese Rollen reingeraten. Also, wie passiert das? Hat das dann viel mit dem Wesen zu tun, mit introvertiert, extrovertiert oder mit, also weißt du, wie passiert das? In welche Rolle man dann gerät? Oder hat das auch was damit zu tun, wie das Familiensystem aufgebaut ist? So.
Es hat super viele Faktoren. Also wie gesagt, eine Rolle kann sich ja auch verändern. Ich habe auch Kinder erlebt, die am Anfang super angepasst waren und in der Pubertät, wusch, sind die dann auf einmal ein rebellisches Kind oder gehen in die komplette Versenkung und Depression und gar nicht mehr in die Anpassung, gehen nicht mehr in die Schule, gar nichts mehr. Also ich glaube schon, dass das was mit Prägung und wie ich selber bin, wie viel Temperament habe ich, was ist mein Glaubenssatz? Wenn mein Glaubenssatz halt ist, ich bin egal, ja, ist das halt was anderes als ich muss gucken, dass Mama und Papa irgendwie glücklich werden. Das ist super individuell. Deswegen liebe ich meinen Job ja so. Augenscheinlich sehen viele Familien in der Fallanfrage identisch aus. Getrennt lebend, nicht getrennt lebend, gut situiert, nicht gut situiert, ADHS oder Essstörung oder. Und manche Mechanismen greifen auch, aber in der Tiefe sind die alle anders. Und immer wieder sich neu darauf einzustellen, ist halt wahnsinnig spannend und muss man halt auch als Helferin. Du kannst halt nicht eine Schablone ansetzen, dann arbeitest du immer scheiße.
Kinder wollen ja immer, dass es den Eltern gut geht. Das haben wir auch in sehr vielen Situationen immer wieder gesagt, wenn wir das Verhalten von Kindern erklären wollen, warum Kinder handeln, wie sie handeln. Am Ende geht es eigentlich immer darum, die Kinder wollen, dass es den Eltern gut geht, dass sie eine gute Beziehung zu den Eltern haben und dass die Eltern sie lieb haben. Und dadurch erklärt sich ganz häufig das Verhalten von Kindern. Und das ist ja hier eigentlich auch irgendwo irgendwie der Kern.
Ja. Also systemisch gesehen folgt Verhalten in Familien fast immer der Loyalitätslogik.
Mhm.
Also Kindern sind ihren Eltern gegenüber loyal, selbst wenn es ihnen schadet. Das sehen wir in super vielen missbräuchlichen Fällen zum Beispiel, egal ob es sexuelle Gewalt oder aber körperliche oder seelische Gewalt ist. Es geht ganz häufig darum, die zu schützen. Und diese Loyalität ist unbewusst und super tief verankert, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, das hat auch tatsächlich evolutionstechnisch, ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, auch was mit Überlebensstrategie zu tun. Also dieses ganz tiefe Wissen, ohne die bin ich tot. Also wenn früher die Kinder nicht super loyal mit ihren Eltern gewesen wären, dann wäre das einfach deren Todesurteil, weil alleine hätten die nicht überleben können. Und das Kind opfert emotionale Echtheit für diese Systemstabilität. Und diese verborgene Loyalität erzeugt langfristig innere Konflikte, die sich dann als Selbstzweifel oder Überanpassung oder psychosomatischen Symptome zeigen können. Es ist halt alles so krass miteinander verwoben. Es ist so kompliziert und so viele kleine Stellschrauben.
Hm.
Aber die haben dann so einfache, also es ist ja gar nicht so einfach, aber das haben die Kinder ja nicht auf dem Schirm. Die haben ganz klassische Sachen, schwarz und weiß. Wenn ich stark bin, hat Papa weniger Sorgen. Oder da haben wir ja auch in der Trennungsfolge drüber gesprochen. Wenn ich lieber bin, dann haben Mama und Papa sich wieder lieb.
Ja, ja. Ja, die übertragen das dann halt auf sich selbst, ne? Also sie, und die geben sich selber dann so eine große Rolle in dem Wohlbefinden der Eltern. Ne, also wenn ich das mache, dann das. Wenn ich das mache, dann das. Und das sind ja so Mechanismen, die man aus erwachsener Sicht dann gar nicht verstehen kann, weil das keine rationale Logik hat in dem Moment. Also es folgt keinem erwachsenen Gedanken. Weil wenn die Kinder das dann äußern oder wenn man dann mal dahinter kommt, dann denkt man sich so, hä? Wie kommst du denn darauf? So, woher hast du das? Und dann sagen die Eltern ja dann auch zu dir dann immer, aber das haben wir ja nie gesagt, weil das stimmt ja gar nicht, das macht ja gar keinen Sinn. Aber für die Kinder macht das Sinn. Ja. Die kennen ja unsere Logik nicht. Die kennen nicht den Common Sense, den wir haben. So, die haben noch keine Erfahrungen mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich so reagiere? Was passiert, wenn ich mich so und so verhalte? So, das ist Trial and Error bei denen. So, und dann machen die aber das Erste
voll
nach Kinderlogik. So. Ne, also nicht umsonst sagt man ja, das ist Kinderlogik. So, weil man das mit einem erwachsenen Gehirn nicht nachvollziehen kann, warum die Kinder so handeln, wie sie handeln. Ne? Und am Ende, wenn das alles auf Loyalität beruht, ist es ja total logisch, dass es sinnfrei ist. Weil Loyalität ist ja etwas, ist ja nichts Rationales. Es ist ja was tief Emotionales. So, Loyalität, man macht ganz viele Dinge. Wenn man aus Loyalität handelt, dann macht man ganz viele Dinge nicht rational, sondern einfach aus Loyalität. So, weil es dann so ist.
Genau. Ja, genau. Aus einem tiefen Gefühl heraus. Ja, absolut. Ja, absolut. Das ist, und das ist eben so schwierig, das so greifbar und in Worte zu fassen für Eltern, die total verzweifelt sind.
Klar, weil die gucken natürlich aus ihrer Sicht drauf, ne, und können das dann nicht nachvollziehen.
Ja, und wenn man Kinder fragt, warum machst du das, haben die ja oft gar keine Antwort darauf. Das ist ja eben die Arbeit. Die Arbeit ist, dass die da Antworten und Wörter für finden, weil dann kann es in die Heilung gehen. Was super interessant ist, ist auch, wenn wir zum Beispiel uns Familien angucken, die mehrere Kinder haben und ein Kind, was psychisch krank ist oder körperlich krank ist, dann gibt es ja mehrere Schattenkinder. Eventuell. Aber die haben nicht alle die gleiche Rolle. Also das ist ja auch so, dass obwohl das die gleiche Familie ist, unterschiedliche Rollenschattenkinder daraus entstehen können. Das finde ich einfach so krass.
Ja, aber das ist für mich irgendwie logisch, weil man sagt ja auch, Geschwister wachsen nicht im gleichen Haushalt auf. Die wachsen nicht mit der gleichen Familie auf.
Ja, ja, ja.
Das ist ja quasi dieser Sinn dahinter, dass jedes Kind macht eigene Erfahrungen und Eltern sind immer anders zu ihren Kindern, egal in welcher Konstellation, auch wenn es keine psychisch auffälligen Kinder gibt oder keine Schattenkinder oder es ist immer so, dass kein Kind im gleichen Haus aufwächst wie sein Geschwisterkind. weil sich die Eltern verändern, weil sich die Erziehung der Eltern verändert, die Einstellung, das Alter, ganz viele externe Faktoren. Und dann,
auf jeden Fall.
Deswegen macht es für mich auch irgendwie Sinn, dass Schattenkinder sich auch unterschiedlich entwickeln, weil vielleicht beim anderen Schattenkind dann wieder eine ganz andere Familiendynamik herrscht, aus irgendwelchen Gründen, und dann was anderes, andere Lücken entstehen, die dann intuitiv gefüllt werden wollen. So. Und natürlich auch ganz, das hat, glaube ich, auch ganz viel mit der Einstellung und mit der Genetik und mit den Kindern an sich zu tun. Ne? Wie sind die Kinder, wie sensibel sind die Kinder, wie reagieren sie auf Situationen und so, ne? Also das ergibt für mich schon Sinn, aber das zeigt ja auch eigentlich nur die Komplexität der Sache, ne?
Genau. Ja, absolut. Amen. Hast du sehr schön gesagt. Da ich ja gerne in Bildern spreche, ist es für mich halt so wirklich diese Rollenverteilung als Überlebensstrategie der Familie, dass das System zu betrachten ist wie ein Mobile. Also wenn ein Teil heftig schwingt, wie zum Beispiel das erkrankte Kind, dann stabilisieren andere die Bewegung durch Anpassung. Und ich finde das Bild so stark, weil genau das passiert in Familien. Und wenn die Schwingung nachlässt, entsteht halt Leere. Also das Schattenkind verliert dann seine Funktion. Und dann finde ich es total wichtig, dieses Kind aufzufangen, weil dann ist es ja rollenlos. Also wir haben ja alle unsere Rolle in unserer Familie, in unserer Arbeit, bei Freunden. Wir bedienen ja ständig irgendwelche Rollen. Manchmal verändern sich die Rollen, manchmal nicht, manchmal sind es die gleichen Rollen. Aber alle Menschen, die mich kennen, beruflich wie auch privat, können ein paar Sachen über mich erzählen, die deckungsgleich sind. In anderen Intensitäten natürlich.
Ja.
So, also die auf der Arbeit werden nicht sagen, Sarah ist voll die Partymaus. Aber die wird sagen, ja, die Sarah lacht gerne oder die ist sehr präsent, ne?
Ja.
So, oder die lässt sich die Butter nicht vom Brot schmieren. Das können ja alle sagen.
Ja.
Die ist manchmal ein bisschen zu emotional. So können auch alle sagen. So. Und das heißt, ich habe ja, und wenn ich aber meine Funktion verliere oder einen wichtigen Teil meines Seins verliere, ja, wer bin ich denn dann? Dass ich muss alles neu für mich entdecken. Und das kann natürlich zu einem krassen Loch führen.
Ja.
Also bei Entspannung fallen Schattenkinder häufig in so ein Loch und sie wissen überhaupt nicht, wer sie sind und was sie tun sollen, wenn sie nicht gebraucht werden. Deswegen, diese Rollenbildung ist halt nicht statisch, sondern dynamisch. Sie verändert sich mit Krisen und kann sich auch mit Erfolgen wieder verändern. Und das ist so auch die Chance in jeder Familie. Das ist nicht in Stein gemeißelt, alles.
Ja, aber es macht es ja noch komplexer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also Langzeitfolgen in diesen Rollenverteilungen ist, wenn diese früh gewobenen Muster halt diese Grundlage bilden für spätere Persönlichkeitsstrukturen und so, dann können halt diese gewissen Schattenkinder Folgendes zeigen. Also überhöhtes Verantwortungsgefühl, Schwierigkeiten, Bedürfnisse zu äußern, eine eventuelle tiefe Angst, andere zur Last zu fallen, das sieht man dann häufig, na, in Beziehungen, auch im Erwachsenenalter, chronische Selbstüberforderung und die Suche nach Anerkennung durch Leistung. Also ich kenne sehr viele Erwachsene, auf die das leider zutrifft. Und sie geraten später häufig, und jetzt wird's richtig funny, Mimi, in, na, Helferberufe. Da habe ich eben ja schon mal kurz erwähnt, ne? Also hier ist die Auflösung.
Die Helferkarriere, das ist das, was du meintest.
Genau. Psychologie, Pädagogik oder Medizin. Warum? Weil sie intuitiv dort weitermachen, wo sie emotional gelernt haben, Bedeutung zu erleben. Im Versorgen anderer. Ich bin überzeugt davon, man kann nur gut in seinem Job sein, wenn man mit solchen Problemen zu tun hat, sei es Psychologie, Pädagogik oder sonst irgendetwas, wenn man seine eigenen Themen klar für sich hat. Ich weiß ganz genau, welchen Familien ich helfen kann und bei welchen Familien meine eigenen Themen so angetitscht werden, dass ich nur damit beschäftigt bin, in die Selbstversorgung zu gehen und gar nicht objektiv gut arbeiten kann. Und die Fälle übernehme ich einfach gar nicht.
Ja, du hast ja auch schon mal gesagt, dass du keine Fälle annehmen kannst, in denen Kinder sind, die in dem Alter von deinen Kindern sind, ne?
Genau, ja. Ja, das fällt mir auch sehr schwer. Also mittlerweile, muss ich sagen, kommt es drauf an, was da los ist, aber gerade so bei krassen Verwahrlosungen, bei Missbrauch oder so, auf gar keinen Fall. Da sehe ich die ganze Zeit immer nur im inneren Auge, dass das meine Kinder sein könnten. Ganz, ganz schlimm. Das habe ich einmal gemacht und dann habe ich den Feier abgegeben, weil mich das echt richtig, das ging mir richtig an die Substanz.
Wow, ja, das ist echt, das ist interessant, das ist echt interessant. Weil du ja bei voll vielen Sachen auch das komplett ausblenden kannst, ne?
Ja, aber das musste ich halt lernen. Und deswegen ist es halt so, dass ich, also bei einigen Helfer und HelferInnen oder egal, in der psychologischen oder therapeutischen Szene, denke ich, oh Leute, hast du wirklich gerade deine Themen selber gut im Blick? Ist das wirklich so? Oder bist du gerade nur so scheiße zu dem Vater, weil du irgendwie gerade denkst, du müsstest gegen Daddy gewinnen? Sag ich jetzt mal ganz plakativ. Ne? Oder weil, keine Ahnung, bist du gerade so hart zu der Mutter, weil es ist total unreflektiert, was du da gerade machst. Und du bist Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerin. Also, das erlebe ich schon manchmal leider. Wo ich mich dann frage, wo kommt das denn jetzt auf einmal her?
Also, wenn du dann in diesen Familien arbeitest, ne, du kommst in eine Familie und siehst dann Schattenkinder, vielleicht ne, wusstest du das schon vorher oder ne, du siehst das dann, wie erkennst du dann diese Rollen? Also ich meine, du musst ja ganz intensiv dich erstmal mit diesem Kind auseinandersetzen, um überhaupt zu verstehen, welche Rolle dieses Kind einnimmt und warum.
Yep. Also das ist ein großer Punkt und das dauert auch, ne? Ich bin da nicht in 4 Wochen drin und hab das alles so drauf. Es hat mich tatsächlich mal jemand gefragt, ja, wie lange müssen Sie denn Ihr Snooper-Nosy einschalten? Dann sage ich, ja, Monate. Ich habe Hypothesen, dann verwerfe ich die wieder, dann sehe ich die
andere. Wie so Sherlock Holmes.
Ja, wirklich. Ich bin wirklich wie Sherlock Holmes. Also das ist nicht in 90 Minuten der Film abgedreht, sondern ich habe Hypothesen, dann verwerfe ich die wieder, dann habe ich neue, dann führe ich Gespräche, dann sehe ich Beobachtungen. Also es dauert wirklich. Geschwistergespräche drehen sich immer um das erkrankte Kind. Das ist auch so ein Punkt. Also wenn ich zum Beispiel sage, so, ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen über Ihr älteres Kind sprechen, dann reden wir da 5 Minuten drüber und letztendlich geht das dann sofort rüber und wir reden 1,5 Stunden nur über das kranke Kind. Weil die einfach so viel Zeit binden. Und so viel, also das ist ein Klassiker. Das ist wirklich auch ein Warnzeichen, dass gar keine Zeit auch in so, wir haben jetzt 90 Minuten bis 2 Stunden Zeit, um über Familiendynamik, über euch zu reden, über wie läuft es denn mit dem Kind und das sind 5 Minuten das eine Kind und der Rest das andere. Weil diese Unterbrechung dieser Dynamik bedeutet keine Schuldzuweisung und da muss man wirklich sehr sensibel sein, sehr sensibel und auch schon sehr gut in Beziehung mit den Eltern. Ich kann das nicht direkt droppen, weil damit zerbricht ja auch eine Welt für die. Das darf man echt nicht unterschätzen, sondern es ist eine Bewusstwerdung und eine schrittweise Entlastung. So, die geschieht dann, wenn Eltern das kompensatorische Verhalten erstmal erkennen, Kinder die Erlaubnis bekommen, wieder Kind zu sein und dann externe Bezugspersonen emotionale Spiegelung übernehmen. Also wie ich zum Beispiel, Lehrkräfte oder auch Partner. Also damit fängt das meistens an. Die Kinder trauen sich das dann noch nicht zu Hause, aber ganz häufig bin ich dann stellvertretend sauer für die. Und das ist denen sau unangenehm, wenn ich dann wütend auf deren Eltern bin. Boah, da habe ich schon Situationen erlebt, die Kinder konnten das gar nicht aushalten und waren dann sauer auf mich, weil ich sauer auf die Eltern war für sie. Die erzählen mir eine Situation, da sage ich, was? Boah, da wäre ich so wütend, da wäre ich so sauer und da würde ich so ausrasten und so. Und dann so, was? Nein, wieso? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Nein, 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 das geht, das da kriegen die richtig Panik. Und werden dann sauer auf mich, was ja auch schon gut ist. Ja.
Also ja. Du versuchst dann quasi die Emotion, also das, was das Kind eigentlich spürt, dann quasi zu spiegeln in der Situation.
Genau. Was es spüren könnte. Ich weiß es ja nicht. Ich gehe dann verschiedene Sachen durch.
Und an der Art der Reaktion merkst du dann, das hier scheint es ein Thema zu geben, sozusagen.
Genau. Und auch das dauert wieder ewig, ja. Die müssen mir ja erstmal so eine Situation erzählen. Und manchmal ist es so voll die harmlose Situation und ich bin dann richtig sauer darüber.
Ja, ja, okay, okay. Aber das muss ja abgefahren sein für die Kinder, dann auf einmal jemanden dann so, weil diese Art von Emotionen gibt es ja normalerweise dann nicht, ne?
Ja, ja, genau. Und dann versuchen die das dann halt so zu beschützen. Nee, 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 ich bin nicht sauer. Nee, und dann fangen die an, Mama und Papa haben das ja nicht extra gemacht. Das ist nicht so, dass die das, also, dann sage ich, natürlich haben die das nicht extra gemacht und trotzdem darfst du wütend sein. Ja, nee, bin ich aber nicht. Ich bin da nicht wütend. Nee, brauche ich nicht. Also, ich weiß ja, dass das nicht extra ist und versuchen das dann rational. Aber ich bin ja häufig auch wütend, obwohl ich rational weiß, dass das Schwachsinn ist, dass ich wütend bin. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin auch enttäuscht. Also wenn meine Freundin mir ein Treffen absagt, dann weiß ich, sie sagt das Treffen ab, weil sie krank ist, weil Kind krank ist, was auch immer. Ja, dann bin ich aber ja trotzdem enttäuscht, weil ich mich ja auf das Treffen gefreut habe. Trotzdem mache ich eher keine Vorwürfe, aber mein Gefühl ist ja trotzdem da, das spüre ich ja. Das hilft mir ja nicht zu sagen, nee, nee, ich bin jetzt nicht enttäuscht, weil das hat die ja nicht extra gemacht. Und das ist ein wahnsinnig langer Prozess.
Ich finde das nur so witzig gerade, weil man kennt ja alle so die Situation, wenn man irgendwie jemandem eine Situation erzählt und die andere Person bekräftigt einen in dem eigenen Gefühl, das tut ja unfassbar gut. Mhm.
Ja, genau. Ne?
Also das ist ja was total Wertschätzendes dann, weil man sich dann in seinem Gefühl bekräftigt fühlt. Ne? Klassiker, man regt sich auf über irgendeine Situation mit dem Partner und die Freundinnen sind dann, was hat er nicht gesagt? Das ist ja wirklich die Frechheit. Und denkst du dir so, ja, habe ich auch gesagt, dass das eine Frechheit war. Und also es ist ja super wertvoll, ne? Fürs eigene psychische Wohlbefinden, sage ich jetzt mal.
Psychohygiene, ja.
Ja, genau.
Ja, total.
Und das ist dann interessant, dass die das dann in der Situation dann gar nicht wahrhaben wollen. Weißt du, was ich meine? Weil eigentlich könnte man ja meinen, dass die dann sagen, ja, finde ich eigentlich auch. Aber das können die gar nicht zulassen in der Situation.
Nee, weil dann müssten die ja auf ganz viele andere Sachen gucken. Und wir haben ja diese Loyalitätsgeschichte.
Genau,
von der
genau,
wir eben
genau. Deswegen
haben.
Meine ich ja. Ne? Das ist ja eigentlich was man dann in dem Moment erwarten würde, dass die dann in dem Moment sagen können, ja, ich war auch eigentlich sauer. Stimmt eigentlich. Aber das können die noch, das schaffen die noch gar nicht dann. Ne?
Ja, also zusammengefasst ist es einfach so. Doppelpunkt. Die Schattenkinderrolle ist keine Charakterschwäche. Und die entwickelt sich auch nicht als solche, sondern sie ist eine systemische Reaktion auf eine krasse Disbalance innerhalb der Familie. Und es ist ein ganz stiller Versuch, Liebe, Sicherheit und Zugehörigkeit zu bewahren in einer Familie, in der viel Gewicht nur auf einer Seite liegt, wenn wir jetzt nochmal dieses Mobile-Bild sehen. Ne? Mhm. Und sie sind auch keine vergessenen Kinder. So, sie sind ja nicht bewusst nicht gesehen und bewusst nicht gewollt, sondern sie sind die stillen Regulatoren des Familiensystems. Und sie verdienen nicht nur Mitgefühl, sondern maximale Bewunderung aus meiner Sicht. Punkt. Und sie müssen einfach die Möglichkeit bekommen in unserem System, dass sie da rauskommen dürfen. Das muss auch unsere Aufgabe sein.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen besseren Eindruck davon bekommen, um wen es geht, wenn wir über Schattenkinder sprechen. Und warum es trotzdem wichtig ist, dass man auf Schattenkinder schaut, auch wenn sie nicht das auffällige, psychisch kranke Kind sind. Was ich noch am Ende der ersten Folge einmal sagen wollte, es ist natürlich schon so, dass das auch von Seiten der Eltern nichts ist, was sie mit Intention machen. Weil natürlich sind die Eltern dann in einer Ausnahmesituation und ich finde, man kann den Eltern das nur bedingt vorwerfen.
Absolut.
Oder? Also ich finde halt, die Eltern sind ja diejenigen, die eh schon eine Überbelastung haben durch das andere Kind und sind ja dann in dem Moment nur froh darüber, dass das erste Kind sozusagen, das nicht auffällige Kind, nicht auch noch Auffälligkeiten hat und gucken deswegen nicht richtig hin. Also ich finde immer so, ach Mann, weißt du, mir tut das einfach für die Eltern dann so leid, ne, weil sie all ihre Energie so bündeln in das auffällige Kind und es dann beim anderen Kind dann auch irgendwie nicht richtig machen. Also ich denke mir so, mein Gott, die armen Eltern generell, es ist so ein schwieriger Job, man muss auf so viele Dinge achten, ne, und dann hat man schon ein Kind, was ganz viel Aufmerksamkeit bedarf und dann will man diesem Kind ganz viel geben, damit es nicht schwer hat und damit es ein toller Erwachsener wird und dann ist aber das andere Kind dann sagt so, ja, aber jetzt wurde ich halt vernachlässigt und man denkt sich so, ah, Mann, okay, scheiße, stimmt. So, es ist, oh, ich stelle mir das so, so belastend vor als Elternteil, ne, wenn du das dann irgendwann mitbekommst und denkst dir so, oh Mann, scheiße. Weißt du, also das ist doch wirklich unfassbar. Schwierig.
100%. Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, das muss man sehr behutsam angehen. Und da bricht für die echt eine Welt zusammen, weil das ist nicht deren Intention.
Ja, überhaupt total. Nicht. Total.
Ne, und dann daran zu arbeiten und dann nochmal diese Belastung auf sich zu nehmen. Also einige Eltern sagen auch, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Und ich verstehe das vollkommen. Also ja, 100%. Das ist wirklich schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Weil es geht ja dann auch noch darum, ne, dann sagen ja noch ganz viele Reels und auch manchmal die Frau Kutsch, ja, also man muss auch ein bisschen Selbstfürsorge, ne? Das ist ja auch noch, also nicht nur das Schattenkind oder das auffällige Kind oder die Partnerschaft, die nicht in die Brüche gehen kann. Man muss ja dann auch noch was für sich selbst tun.
Ja, genau. Nicht jedes Kind wird zum Schattenkind. Da werden wir jetzt auch noch mal drüber sprechen in den nächsten Folgen. So, nicht jedes Geschwisterkind von einem auffälligen Kind ist automatisch ein Schattenkind. So, wir werden in der nächsten Folge vor allem über diese Beziehung sprechen zwischen den beiden Geschwistern. Also, was da für Dynamiken entstehen und warum. Da werden wir jetzt in der nächsten Folge drüber sprechen. Wenn euch das interessiert, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Ansonsten sagen wir bis dahin schöne Woche und tschüssi.
Tschüssi.